Wenn ich davon profitiere, dass meine Kinder in den Kindergarten gehen können, dann braucht es irgendwen, der den Kindergarten organisiert. Wie kommen wir zu dem?
Wir hinterlassen kommenden Generationen ja nicht nur Schulden, sondern wir hinterlassen denen auch Krankenhäuser, Autobahnen, eine Infrastruktur, Schulen und so. Und darauf wird aber viel zu selten hingewiesen.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 7: Finanzminister Markus Marterbauer und der Satiriker Hosea Ratschiller über Steuern und Gemeinwohl.
Wahnsinn. Ich sitze mit dem Finanzminister in einem sehr engen Raum, der gut isoliert ist, und ich glaube, sehr viel wärmer werden wird, je länger wir hier drin sitzen. Draußen sitzen Menschen, die großen Respekt haben vor dem Finanzminister, und meiner könnte kaum größer sein. Und jetzt beginnen wir ein Gespräch miteinander zu führen. Ich bin schon total gespannt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geldanschauung. Das ist der Podcast des Finanzministeriums. Mein Name ist Markus Marterbauer und ich bin der Finanzminister. Und mein heutiger Gast ist Hosea Ratschiller, den man eigentlich nicht vorstellen muss, denn jeder kennt ihn aus dem Fernsehen. ORF Praterstern, FM4, Moderator, aber vor allem Kabarettist. Und ich würde glauben, ein politischer Kabarettist, nicht im Sinn von, dass in seinen Programmen die Tagespolitik jetzt so unmittelbar kommentiert werden würde, diskutiert werden würde, sondern weil es in seinen Programmen immer um die grundsätzlichen Fragen des Lebens geht. Für mich als Ökonom könnte ich sagen, um Verteilungsfragen, um Fragen, was macht den Wohlstand aus und ähnliche Dinge. Herzlich willkommen, Hosea.
Vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt und habe bisher mein Leben verbracht in der Wahrnehmung, nie wird man rankommen an so Leute, die in einer Regierung sitzen und mit denen mal ein Gespräch führen können, und dann kriegt man so eine Einladung. Wieso?
Ich beobachte oder bin oft im Kabarett, war vor gut einem Monat im letzten Programm Happy Place im Niedermeyer, und da ist die Idee entstanden und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielleicht zunächst, wenn ich sage, du machst politisches Kabarett, würdest du das teilen, diese Einordnung? Was ist für dich politisches Kabarett?
Na, es gibt die eine Ebene der Schlagzeile und des Tagesthemas und so weiter, und die, finde ich, wird immer ein bisschen überschätzt, wenn sie losgelöst vom Alltag der Menschen diskutiert wird. Und so meine Aufgabe sehe ich ein bisschen darin, zu zeigen, dass die allermeisten Menschen ihren Tag damit verbringen, zu versuchen, einen Alltag zu haben und den zu bewältigen, und in diesen Alltag bricht das Weltgeschehen ein und sorgt dafür, dass da mehr oder weniger Spielraum ist für die eigene Entfaltung. Und wo das wie kitzelt und bedrängt und zwickt und vielleicht aber auch entspannt, das mag ich gern in Bilder fassen und in Geschichten.
Ein Bild, das ich nicht vergessen werde aus deinem letzten Kabarett, ist, ihr seid, glaube ich, ein Bilder, und dann geht es darum, dass man einen Wunsch frei hat, was man sich denn mitnehmen darf oder was man bekommt vom Papa. Und die Tochter sagt, sie hätte gern am liebsten die Kassa. Und da geht es ja jetzt um die Frage, was sind sozusagen Wünsche, was ist Wohlstand, könnte man sagen, was ist wichtig im Leben? Und die Tochter meint also, das Geld ist einmal wichtig. Was ist wichtig im Leben? Was macht denn den Wohlstand der Menschen aus? Worum geht es im Leben?
Boah, hey, aber jetzt kommen die ganz großen Fragen. Wahnsinn. Also im Programm, das mit der Kasse, einerseits ist es tatsächlich so passiert. Ich habe gesagt, du kannst dir eine Sache aussuchen und du brauchst nicht zahlen, was würdest du nehmen? Und sie hat gesagt, wirklich Millisekunden überlegt, sofort gesagt die Kasse. Und ich war total beeindruckt, ob der Präzision des Wunsches, weil also ich hätte wahrscheinlich irgendwie das Teuerste und irgendeinen Prosciutto oder irgendwas oder so. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Supermarkt als ökonomisches Geschehen und als soziales Geschehen zu sehen, indem es so Schlüsselpositionen gibt, wie zum Beispiel diesen Point of Sale, nennt man das, glaube ich, in der Profisprache, wo der Supermarkt, also wo dann die Transaktion stattfindet sozusagen, also wo es darum geht, dass der Supermarkt sagt, du nimmst das jetzt alles mit, aber du gibst mir auch was dafür. Also da gibt es dann Sicherheitsvorkehrungen, und da sitzt jemand, der spricht dich so oder so an. Du kannst mit Bargeld oder mit Karte zahlen, da gibt es irgendwelche Angebote, da ist die CI, also das Erscheinungsbild des Supermarktes, das entscheidet sich alles an diesem Ort. Und Ich finde es kurzsichtig zu sagen, es geht ja ums Geld, wenn sie sagt die Kasse, sondern es geht ja eben auch um dieses ganze Erscheinungsbild und um diese ganze Verantwortung, die damit einhergeht. Also sie begreift, dass da was organisiert wird und sie möchte gern verantwortlich sein dafür. So versuche ich das dann im Programm auszubreiten. Und worum, was war die zweite Frage? Worum geht es im Leben, ja, oder? Ich weiß nicht genau. Ich bin nicht so ganz sicher, aber in dem Programm jetzt versuche ich zu erzählen, dass wir so viel über Spaltung sprechen und die Gesellschaft als so gespalten erleben. Und ich gehe manchmal durch die Gegend und denke mir, der Mensch, mit dem habe ich noch nie geredet in meinem ganzen Leben, der mir da gerade entgegenkommt, aber der hat von meinem heutigen Frühstück eine Heidelbeere finanziert. Durch seine Steuerleistung, durch Abgaben. Man kann ja gar nicht anders, als in Kontakt zu sein miteinander und verflochten zu sein miteinander. Und ich finde, dass das ein Gedanke ist, der versöhnlich ist und der einen ein Gegenüber milder betrachten lässt.
Also man braucht die anderen sozusagen für das eigene Leben oder für ein gutes Leben?
Ja, also sozusagen Happy Place heißt das Programm, weil ich versuche zu zeigen, dass dieses Nachdenken, wo ist in mir dieser Happy Place, wo kann ich den finden, diesen Ort der Entspannung, des irgendwie bei mir Seins und so weiter, dass man da eventuell gar nicht unmittelbar fündig wird und sich vielleicht anschauen sollte, was passiert zwischen mir und anderen Menschen. Vielleicht ist dort eher was zu gewinnen.
Wenn man dabei was gewinnen kann, dann heißt es ja auf der anderen Seite, dass man das auch organisieren muss oder organisieren soll, dieses Zusammenwirken der Leute, dass die Leute wissen, mir geht es besser, wenn es dem anderen auch gut geht, weil wir dann beide was davon haben. Und das ist ja eigentlich, dass die Gesellschaft ein Stück voranbringen. Für mich spielen in dem Zusammenhang dann Institutionen eine große Rolle. Also wenn das Gegenteil sozusagen von Individualisierung, die uns jetzt heute vielfach gepredigt wird oder gesagt wird, das ist der Weg, dann das Gegenteil sozusagen die Zusammenarbeit, die Gesellschaft, die Kooperation ist, dann braucht es ja Institutionen, die diese Gesellschaft machen. Also wenn ich davon profitiere, dass meine Kinder in den Kindergarten gehen können, dann braucht es irgendwen, der den Kindergarten organisiert. Wie kommen wir zu dem? In der öffentlichen Debatte ist das Individuum versus der Staat. Das muss aber vielleicht jetzt gar nicht der Staat generell sein. Der Staat hat sich auch entwickelt dadurch, dass Leute geglaubt haben, man löst manche Dinge besser gemeinsam als einsam.
Ja, also da gibt es ja jetzt diese gegenläufige Bewegung, die sich der tatsächlich auch auf Wien stützt ein bisschen, glaube ich, ökonomisch oder auf die, wie heißt das, Wiener Schule der Ökonomie, also so diese libertären Ansätze und wie heißt die, Ayn Rand? Die so behaupten, nur wenn du die Hände völlig frei hast und nur an dich selber denkst und versuchst, für dich das Beste rauszuholen, dann können überhaupt die anderen auch profitieren. Wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, aber alles, was ich gelesen habe, spricht dagegen irgendwie. So. Aber ich habe mir auch das angeschaut, also so dieses Bild ist ja völlig zwingend. Du bist Atlas und hast die Welt auf deinen Schultern, sprich du empfindest eine große Verantwortung für alles, was so passiert und die drückt dich eigentlich nieder und du kommst nicht vom Fleck. Nimm doch die Welt von deinen Schultern, dann wirst du dir leichter tun und dann wird es für alle besser. Das ist ein wirklich, also das ist so tief verankert in unserer westlichen mythologischen Weltsicht, dass dem zu begegnen, finde ich gar nicht so easy. Und ich habe mein persönlicher Ansatz ist, oder mein bester Gedanke zu dem Thema, den ich selber für vertretbar halte, ist, dass die große unerledigte Aufgabe der Demokratie ist, die Vaterrolle neu zu definieren. So, weil jedes autoritäre System braucht einen Ursprung. Also muss sich auf irgendwas berufen, was irgendwann einmal war, irgendein Urvogel oder irgendein goldenes Äpfelchen, das irgendwo runtergefallen ist. Und dann setzen sich Leute goldene Töpfe auf und sagen, das ist meine Antenne zum Herrgott und deswegen müsst ihr jetzt alle niederknien und so. Und die Demokratie braucht sowas nicht. Und hat sowas nicht. Also die Demokratie hat keinen Ursprung. Die ist so ein fortlaufendes Umbauvorhaben irgendwie. Und deswegen braucht es auch eigentlich diesen allwissenden, allverantwortlichen, der sozusagen am Kopfende sitzt, eigentlich nicht. Und da ist sozusagen weder Verfassungen, finde ich, also ich kenne keine Verfassung, die dazu eine wirkliche Alternative bietet. Und ich glaube, die Krise der repräsentativen Demokratie, die wir jetzt gerade erleben, wo Leute dem System gar nicht mehr zutrauen, eine Entscheidung zu treffen oder irgendwas für sie zu verändern, das hat damit zu tun, dass diese Aufgabe unerledigt ist.
Aber in autoritären Systemen übernimmt es sozusagen diese eine Person, die aus irgendeinem Grund glaubt, entscheiden zu können, was die anderen zu tun haben. Die Alternative ist, dass die Menschen draufkommen, dass sie selber ihr Leben in die Hand nehmen müssen und gemeinsam mit anderen versuchen müssen, den Alltag neu zu organisieren.
Genau, ich finde, Organisation ist tatsächlich das Stichwort. Also Organisation ist die Alternative zu Autorität und zu Fremdherrschaft oder Fremdbestimmtsein ist sich organisieren. Und ich finde, dass wir leben ja in einem Kompromiss. Ne? Also sozusagen das, was wir Sozialstaat nennen, ist ja ein Kompromiss in Wahrheit. Also wenn man wirklich in Jahrhunderten denkt, dann gab es irgendwann diese Erkenntnis, naja, vielleicht müssen die da oben nicht alles besitzen, vielleicht können wir uns zusammentun und denen ein bisschen was wegnehmen. Und das war sehr blutig und unangenehm für alle Beteiligten. Und dann hat man sich auf diesen Kompromiss geeinigt. Wir wollen eigentlich, dass es allen gut geht, auch oben, unten in der Mitte. Und deswegen müssen wir das, was es gibt, so verteilen, dass alle profitieren. Das haben wir ein bisschen vergessen, ne? dass das eigentlich ein Kompromiss war. Und da müssen wir ein bisschen dahin wieder zurückfinden, habe ich das Gefühl.
Ich finde es wichtig, dass diese Demokratie und der Sozialstaat deiner Sichtweise der Ausdruck von oder das Ergebnis von sozialen Kämpfen war, also organisierte Arbeiterinnenbewegung aus den unterschiedlichsten Schichten, Demokratiebewegungen, die Frauenbewegung, die wesentliche Beiträge geleistet haben. Also man musste sich etwas erkämpfen, zurückholen von diesen absolut Mächtigen, die von irgendwoher den Auftrag hatten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Aber der zweite ist, wie integrativ kann so eine Demokratie auch sein? Scheitert nicht oft die Demokratie dann daran, dass doch manche Gruppen ausgegrenzt werden, nicht die Möglichkeit haben, mitzuwirken? Lange Zeit waren die Frauen ausgegrenzt aus der Demokratie, weil sie gar nicht wählen durften. In der Schweiz, glaube ich, erst seit 1971 oder irgend sowas. Also man hat bewusst manche Gruppen ausgegrenzt aus dieser Demokratie. Auch wir grenzen heute aus, weil in den großen Städten aus der Arbeiterinnen-Schicht ein Großteil gar nicht die Staatsbürgerschaft hat, obwohl sie vielleicht seit 20 Jahren hier leben, Steuern zahlen, ihre Kinder großziehen, trotzdem dürfen sie nicht mitbestimmen über das, was ihr tägliches Leben ausmacht. Also wie stark geht es um Ausgrenzung und um Integration in einer guten Demokratie, in einem guten Sozialstaat?
Das ist auf jeden Fall ein Stichwort und ich finde, das Thema Frauenpolitik ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, anhand von dem man das gut durchdeklinieren kann. Wenn man jetzt mit Historikern sprechen würde, dann würden die sagen, dass Frauen so weit von Machtpositionen verdrängt wurden, das war zuerst einmal eine Folge der Demokratie, eine Folge der Demokratisierung, weil davor am Hof und so weiter hatten die ihre Machtpositionen auf andere Art und in der breiten Masse, in der Gesellschaft sozusagen unter arbeitenden Menschen haben die genauso mithelfen müssen. Also da gab's sozusagen ein weniger großes Gefälle. Und dann, als quasi die Macht delegiert wurde in die Familien, da ist plötzlich dieses Familienoberhaupt entstanden. Und wenn dann Sie sind der Finanzminister, wir waren beim Du, Entschuldigung, da hat sich dann der die Steuern holen kommt am Hof, an den Mann gewendet und an den Bauern automatisch. Und da hat sich ein Patriarchat noch einmal quasi neu aufgefrischt und dann gab es natürlich die Frauenbewegung, die da gegengesteuert hat und sehr viel erkämpft hat. Und ich glaube, was man lernen kann, ist, dass es nie aufhört. Ne? Also dass es ein ständiges weiter dranbleiben braucht, damit sich was in eine positive oder progressive oder freiheitsorientierte Richtung entwickelt.
Bild gefällt mir sehr gut, dass Demokratie eigentlich was ist, was sich dauernd weiterentwickelt, um das dauernd gekämpft werden muss. Und gerade auch in der Frauenfrage, also wenn heute gesprochen wird, dass Frauen keine Lust haben, länger zu arbeiten, Lifestyle, Teilzeit und ähnliche Diskussionen, als wenn das da die Ursache wäre sozusagen für Ausgrenzung und ob nicht die Ausgrenzung ganz woanders stattfinden würde, nämlich wo die unbezahlte Arbeit verteilt ist, wer die zu leisten hat. Und dann sind wir wieder bei diesen Machtverhältnissen, die du angesprochen hast, die zur Ausgrenzung führen und die Integration nicht ausreichend ermöglichen. Jetzt haben wir vorher besprochen, dass sagen Institutionen eine große Rolle spielen, weil wenn man glaubt, man will die Gesellschaft gemeinsam organisieren, dann braucht man Institutionen, über die das erfolgt, über den Kindergarten oder das Gesundheitssystem, den Sozialstaat. Jetzt muss das alles finanziert werden, um ein bisschen auf sozusagen meine Zuständigkeiten auch zu sprechen zu kommen. Und für uns stellt sich heute die Frage, naja, wenn wir eben wollen, dass jedes Kind einen Kindergartenplatz haben soll, ganztags möglichst und gratis, wenn wir wollen, dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo alle den ähnlichen Zugang haben, wir sind weit davon entfernt, aber das wäre das Ziel, dann muss ja das irgendwer zahlen. Also welche Rolle spielen Steuern? Und in dem Zusammenhang die Frage, die einzige Frage, die es in jedem Podcast an jeden Gast gibt, wofür zahlst du gerne Steuern?
Also gerne ist ein dehnbarer Begriff natürlich, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich jubelnd meine Einkommensteuer abgebe oder so, aber auch jetzt nicht besonders trauernd, sondern ich weiß ja, ich habe 3 Kinder und ich sehe, ich lebe in Wien, also privilegierter kann man kaum sein als jemand, der auf dieser Erde lebt. Ich zahle sehr gerne dafür, dass Menschen auf eine Art und Weise zusammenleben können, die für alle gut ist. Und ich finde, dass wenn man in Österreich lebt und ein bisschen ein komplexeres Leben, also nicht als also eingeflochten in einen Familienverband zum Beispiel, dann sieht man sehr schnell, wie sinnvoll es hier organisiert ist. Also ich finde, also ich zahle gern für Österreich, sagen wir mal so. Ich finde, dass Österreich mir echt viel bietet an Lebensqualität und bei allem Bewusstsein dafür, dass das auf Kosten anderer auch stattfindet, diese Privilegien und dass wir in Österreich darauf achten müssen, dass nicht ein großer Teil der Bevölkerung rausrutscht aus diesen Privilegien. Also gerade in Wien habe ich eine Zahl gelesen, die haarsträubend ist, dass bei den 16- bis 30-Jährigen in Wien haben mittlerweile 60% kein Wahlrecht. Das ist völlig irre. Ne? Und jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt gerade publiziert worden, dass genau in dieser Altersgruppe auch die Lebenskosten, also dass immer mehr Leute Schwierigkeiten haben, ihre Lebenskosten zu bewältigen. Und das macht mir Sorgen. Also da würde ich gerne dafür zahlen, dass mir jemand sagt, wie wir das gemeinsam in den Griff kriegen. So.
2 Gedanken dazu vielleicht das. Eine ist also, ich würde gerne eine Bewegung anführen derer, die gern Steuern zahlen. Und das hat aber 2 Aspekte. Das eine, wenn man gerne Steuern zahlt, muss man erstens das Gefühl haben, die Steuerzahlungen sind halbwegs gerecht verteilt. Also jemand, dem es ökonomisch besser geht als mir, der zahlt auch mehr Steuern und jemand, dem es schlechter geht, der zahlt auch weniger Steuern. Also es hat irgendwas mit Gerechtigkeitsempfinden in Bezug auf das Steuersystem zu tun. Aber das andere, und auf das hast du dann auch angespielt, man muss das Gefühl haben, die Steuern werden auch sinnvoll verwendet und sie kommen dem Gemeinwohl zugute oder sorgen dafür, dass die Gesellschaft stabil ist oder dass alle mitkommen. Und hier haben wir, glaube ich, doch erhebliche Probleme, dass alle ausreichend sozusagen mitkommen können in der Gesellschaft. Da ist das eine Problem, scheint mir, das du auch angesprochen hast, dass wir relativ schlecht sind in der Integration von Zugewanderten. Obwohl wir sie ganz dringend brauchen. Ich meine, Österreich ist seit Jahrhunderten oder wahrscheinlich könnte man sagen seit Jahrtausenden oder wie auch immer Einwanderungsland. Aber wir haben oft die Vorstellung von, also ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen mit dem Begriff Gastarbeiter. Die Leute kommen aus Jugoslawien damals für ein paar Jahre zu uns und dann gehen sie wieder zurück. Das ist nach wie vor so ein bisschen der Zugang. Also wir sind sehr schlecht in der Integration der Menschen, vor allem auch der Jungen in unsere Gesellschaft, in unser Bildungssystem, in unser Arbeitssystem, in die Gesellschaft. Und dort müsste man, glaube ich, viel mehr dran arbeiten.
Ich glaube, dass das zusammenhängt mit dem, was wir zuerst besprochen haben, mit dieser Idee von jeder soll mit möglichst freier Hand für sein eigenes Wohl irgendwie streiten können und da darf man ihm keinen Ballast mitgeben. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren, würde ich sagen, ernsthaft berufstätig. Vielleicht eine Spur länger, weil ich habe früh angefangen. Aber seit ich im Medienbereich und im Kulturbereich tätig bin, ist die prägende Erfahrung meines Berufslebens die Kürzung. So, also ich habe noch nie was anderes erlebt, als dass gesagt wird, wir müssen sparen und wir müssen das zusammenstreichen und das geht sich auch nicht mehr aus. Das hat sich nochmal drastisch verschärft durch die Internetplattformen, wo jetzt sozusagen die österreichischen Werbegelder in Silicon Valley abfließen, wo die Lobbyverbände seit Jahrzehnten absurd lobbyieren dafür, dass quasi der ORF als großer Player in Österreich mehr Raum neben sich frei machen soll für private Medien in Österreich. Wo ich sage, dieser Raum existiert dadurch, dass es den ORF gibt. Es gibt keinen österreichischen Medienmarkt. Und schon gar nicht online, sowas gibt es nicht. Also sobald der Staat sich da rausnimmt und diesen Platz räumt, ist er weg. So, also Österreich ist ein so kleines Land, es gibt kein österreichisches Internet. So. Und dadurch, dass diese prägende Erfahrung die Kürzung war, gehöre ich auch meiner Meinung nach zur ersten Generation in Österreich, die sich selber nicht mehr erzählt hat, wer sie eigentlich ist. So, also ich bin aufgewachsen als Kind mit ein echter Wiener geht nicht unter, die Alpensaga, dann später der Kaisermühlenblues und solche Dinge. Da hat sich quasi Österreich selber erzählt, wer sind wir eigentlich? Wie geht es bei den Reicheren zu? Wie geht es bei den Ärmeren zu? Wie hängt deren Leben zusammen? Was ist los bei uns? In meinem Kaisermühlenblues, da gab es ja nicht nur den roten und den schwarzen Stadtrat oder was die waren, sondern da gab es ja auch schon den aufsteigenden blauen. So, und auch das wurde miterzählt. Und das hat abrupt geendet. Also sowas ist teuer natürlich, also da muss ein begnadeter Schriftsteller was schreiben, dann muss ein super Regisseur oder Regisseurin sich dafür interessieren. Und es ist ja nicht so, dass wir diese Leute nicht hätten in Österreich. Es gibt in Österreich fantastische Filmemacherinnen, Schriftstellerinnen, Regisseurinnen, alles. Wir haben ein verlegerisches Problem. Wir wissen nicht, wie sollen wir das finanzieren und herstellen, auf Basis von was? Weil eben die Consulter durch die Büros marschiert sind jahrzehntelang und gesagt haben, braucht's das und braucht's das und wo können wir noch und braucht's ja wirklich beim Kopierer so viel Papier und so weiter. Also da wurde ja gespart um des Sparens willen, ohne zu bedenken, was man da eigentlich einspart. Ich habe Sie mal sagen gehört, dass Schulden machen deswegen sinnvoll ist, weil ja auch künftige Generationen mitzahlen sollen an dem, was jetzt gerade gebaut wird. Und ich finde, das ist die Antwort. Also wir hinterlassen kommenden Generationen ja nicht nur Schulden, sondern wir hinterlassen denen auch Krankenhäuser, Autobahnen, eine Infrastruktur, Schulen und so. Und darauf wird aber viel zu selten hingewiesen. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren und sehr viel geredet, was mir sehr unangenehm ist, weil ich dabei die ganze Zeit den Finanzminister anschaue, der viel gescheiter ist als ich. Jetzt soll er wieder was sagen.
Ich möchte an dem anknüpfen, dass wir aus Österreich oder zu wenig darüber nachdenken, was Österreich unter Anführungszeichen ist. Ich bin eigentlich aufgewachsen, so ja, in der Kreisky-Ära bin ich aufgewachsen. Ja. Also ich bin Jahrgang 1965, also bin in die Schule gekommen, wie Kreisky Bundeskanzler wurde. Und wir waren immer so stolz auf Österreich, weil wir die Vorstellung hatten, ja, da wird irgendwas gemacht, das ist anders als in anderen Ländern. Das Modell Österreich, jetzt wurde das vielleicht übertrieben und zu viel Nationalstolz und sozusagen diese Jubelschreie, wenn wir mal beim Fußball gewinnen, sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass wir ein herzeigbares Gesellschaftsmodell im internationalen Vergleich haben, dass es hier grundsätzlich Möglichkeit gibt, gutes Leben zu führen und dass wir zu wenig darüber nachdenken, was macht uns jetzt, wie haben wir das geschafft sozusagen, wir als Gesellschaft. Ja,
ich möchte diesen heiligen Würfel, in dem wir sitzen, nicht entweihen, indem ich sage, ich fand an Sebastian Kurz etwas gut. Aber es gab tatsächlich eine Sache, die ich gut fand. Der hat uns dazu gezwungen, dadurch, dass die Sozialpartnerschaft einseitig aufgekündigt wurde, quasi mehr oder weniger von oben, hat er dazu gezwungen, wieder offener darüber zu reden, dass es sowas gibt wie Interessenkonflikte. Und ich finde, das haben wir in Österreich ein bisschen übersehen, dass wenn man sich sehr viel hinter den Kulissen ausmacht, die Leute aus den Augen verlieren, wo diese Konfliktlinien eigentlich verlaufen. Und ich finde, dass wir da jetzt in den letzten Jahren, deswegen bin ich auch so zuversichtlich, dass es besser werden wird, dass wir üben, wie man streitet und wie man diskutiert eigentlich miteinander, weil nur dann kann man sich auch wieder versöhnen.
Also die Stärke Österreichs war sicher über ganz lange Zeit im Wirtschafts- und Sozialmodell, dass man in der Lage war, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Aber was gefehlt hat, ist, dass man vorher sagt, was sind die unterschiedlichen Positionen,
genau, ja,
von denen aus wir zum Kompromiss kommen. Man hat immer nur den Kompromiss verkündet und irgendwer hat sich das ausgemacht. Jetzt bin ich nach wie vor großer Anhänger des Kompromisses und diese, sozusagen in der Öffentlichkeit dauernd zu streiten, bringt auch nichts. Aber man muss vorher klar die Positionen benennen, auch damit man die Position des oder der anderen erkennen kann und dann versuchen, gemeinsam sozusagen eine Lösung zu finden. Aber ich möchte noch auf einen Punkt, weil du zu Recht den ORF kurz auch gelobt hast. Ich glaube, dass eben eine Institution, die unsere Gesellschaft zusammenhält und die vielleicht auch ein bisschen für Österreich spricht, viele Dinge sind, die in Anspruch nehmen können, öffentlich-rechtlich organisiert zu sein. Zum Beispiel der ORF, ohne dem es eben nicht, so wie die Verleger hoffen, sozusagen mehr Raum gibt, sondern dann ist nichts mehr. Und ich finde, wir haben dieses, sozusagen diesen öffentlich-rechtlichen Zugang, nicht gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert, vergessen. Ich habe das so lustig und bezeichnend gefunden, dass Armin Thurnherr einmal gesagt hat, was wir eigentlich bräuchten, wäre ein öffentlich-rechtliches WhatsApp. Hm? Also nicht sozusagen gewinnorientiert. Wir brauchen mehr Kommunikationsformen, aber es müsste so organisiert sein, dass irgendwie das Gemeinwohl.
Ja, also der ORF funktioniert ja auch nach einem Algorithmus sozusagen, nämlich nach dem Rundfunkgesetz, und da steht drinnen, er hat auf der Seite der liberalen Demokratie zu stehen. So, das steht da drin. So, und das wird oft ganz gern vergessen, dass der ORF ist nicht neutral, weltanschaulich. Der ORF ist eine Institution der liberalen Demokratie. Punkt. Mhm. Also der kann sich nicht in autoritärer Propaganda ergehen, weil das ist ihm nicht erlaubt. Und das ist wahrscheinlich die stabilste Verankerung von demokratischer Öffentlichkeit, die du kriegen kannst. Und wenn man das mit den Plattformen vergleicht, deren Algorithmus ist, je länger jemand auf meiner Plattform bleibt, desto besser ist es für die Aktionäre. Also ganz simpel gesagt. Und wir sehen ja jetzt schon, dass 50% des Inhaltes auf den Plattformen ist KI generiert. Und Leute, die sich damit befassen, gehen davon aus, das wird in den nächsten 2 Jahren auf 90% steigen. Das heißt, dass sozusagen das, was Menschen herstellen, also Kulturprodukte, die von Menschen hergestellt werden, haben ein ökonomisches Problem. Also die wird es weiterhin geben, natürlich. Die gab es ja zu jedem Zeitpunkt, auch früher, als man damit noch, also als noch niemand auf die Idee gekommen wäre, dass man für ein Lied oder eine Geschichte bezahlen soll, gab es natürlich Lieder und Geschichten. Aber wie und wovon diese Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen und ob das weiterhin ein Beruf bleibt, das steht jetzt tatsächlich auf der Kippe gerade. Das ist so. Und ich finde, dass da öffentlich-rechtliche Modelle eine der kräftigsten, quasi stabilsten Verankerungen von diesen Berufsfeldern sind. Mhm. Auch Journalismus. Also das, was wir jetzt erleben, ist, dass alle Zeitungen in Österreich müssen Leute entlassen, weil als Google auf KI umgestellt hat, also auf diese KI-Zusammenfassung, sind in relativ kurzer Zeit die Zugriffe auf Nachrichtenmedien um 40% zurückgegangen. Und das bedeutet aber auch, die haben einen massiven Entgang an Werbegeldern, weil die müssen ja das rechtfertigen ihren Werbekunden gegenüber. Meine Idee dazu wäre, den öffentlich-rechtlichen Auftrag auszudehnen und zu öffnen und zu sagen, wer das in sein Redaktionsstatut schreibt, hat Anspruch auf öffentliche Förderungen und wer nicht, der nicht.
Lass uns noch zurückkommen auf die individuelle Ebene von Künstlerinnen und Künstlern. Ich habe in meinem Gespräch mit Martin Prinz sozusagen die prekäre Situation der Künstlerinnen haben wir dort besprochen. Also ich könnte jetzt fragen, wovon lebt ein Kabarettist sozusagen, aber tatsächlich wundert mich das. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich habe dein Programm Happy Place im Kabarett Niedermeyer gesehen. Die Eintrittskarte hat, glaube ich, 25 Euro oder 26 Euro.
Bitte, was du alles im Kopf hast, das gibt es doch nicht.
Also,
irrsinnig, wo tust du das hin?
Irrsinnig billig. Wenn ich ins Konzerthaus gehe, zahle ich dort 80, 90 Euro, aber dort sind im großen Saal im Konzerthaus, keine Ahnung, 1500 Leute und im Niedermeyer, ich weiß gar nicht, da gehen da 80 Leute hinein oder 100, wie auch immer. Also, das frage ich dennoch, wovon lebt ein Kabarettist?
Ja, also eben vom Niedermeyer nicht. So, also das Niedermeyer ist eine ganz wichtige Bühne, weil es eins der ganz wenigen Kabaretthäuser in Österreich ist, die inhaltlich buchen. Die leisten sich das sozusagen, weil Kabarett ist eine der wenigen Kunstformen, die ohne öffentliche Gelder läuft. Also da gibt es weder für die Theater noch für die Kunstschaffenden wirklich Subventionen, sondern wir leben vom Ticketverkauf. Das heißt, wenn ich ein Soloprogramm mache, dann kostet mich das 30.000 Euro ungefähr. Also das muss ich vorfinanzieren für Regie, für Plakate, Fotos, alles. Das zahle ich alles selber. Und in der Zeit, in der ich schreibe, verdiene ich natürlich auch nichts, weil es gibt auch keine Stipendien. Es gibt eins, das während Covid geschaffen wurde, wo, glaube ich, 4 Leute 6.000 Euro bekommen für eine Herstellung von, das ist eher für Leute, die gerade beginnen. Das ist super, dass es das gibt, aber davon kann man keine große Produktion machen. Also allein Regie kostet mehr. Und jetzt, wenn ich im Niedermeyer spiele, dann teilen wir uns mit dem Niedermeyer die Einnahmen. Ich glaube, ich bekomme 60%, also gehen an den Künstler und 40% ans Theater. Allerdings trägt der Künstler auch alle Fixkosten. Außer für die Leute, die dort an der Ausschank und an der Garderobe arbeiten. Das heißt, wenn das Niedermeyer ausverkauft ist und ich habe meine Agentur und meine Agentin und alle möglichen Leute bezahlt, dann bleiben mir vielleicht 300 Euro netto. Mhm. Und das, davon kann man nicht leben, aber ich spiele zum Glück auch in größeren Häusern.
Ja, Happy Place gibt es im Jänner, Februar in ganz Österreich. Ich glaube, du bist in Tulln, Graz, in Wien sowieso laufend. Mhm. Große Empfehlung. Ich möchte noch auf eines, was mir aus dem Programm in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls sprichst du über Milliardäre und Milliardärinnen und dann sagst du irgendwie, du kennst eigentlich nur einen und das ist Donald Duck.
Dagobert Duck,
ja. Genau. Dagobert Duck, klarerweise der Donald wäre vielleicht gern.
Ich habe eine Sache gewesen. Besser gewusst als der Finanzminister. Bist du gescheit?
Also die ferne Welt der Milliardärinnen. Ja. Jetzt haben wir vorher über die Gesellschaft geredet, wir organisieren gemeinsam den Kindergarten, das Gesundheitssystem. Und dann gibt es eine ganz andere Welt, das sind sozusagen die Dagobert Ducks. Es gibt nämlich nicht nur einen, sondern 3000, laut Weltbank 3000, sagst du auch im Programm, genau. Mhm. Was denkst du über diese Unterschiedlichkeit der Welten?
Eigentlich wollte ich darüber ein Programm machen. Ich wollte ein Programm darüber machen, was eigentlich eine Milliarde ist. So, und dass man jetzt, wo die dauernd in den Medien sind und dort auftreten, so Lust bekommt, auch ein Milliardär zu sein. Also auf die Idee wäre man davor ja nicht gekommen, weil die sind ja nicht öffentlich aufgetreten. Auch über die Jahrtausende haben die sich ja eher in Burgen und Schlössern versteckt und geschaut, dass man sie nicht zu viel sieht und gar nicht für möglich hält, dass man selber eine werden könnte. Und ich habe darüber nachgedacht, warum zeigen die sich jetzt so viel? Und meine Antwort darauf ist, dass sie sich nicht mehr vor Menschen fürchten. So, also die fürchten sich vor der KI und vor dem Klimawandel und vor der Zukunft und dass ihre Angestellten sie nicht beschützen, wenn dann die Kämpfe losgehen oder solche Dinge. Also die haben ja fürchterliche Angst-Horror-Visionen. Und dann habe ich mir überlegt, warum? Wo kommen die her? Und ich glaube, das liegt daran, dass die ganz genau wissen, dass das nicht okay ist, dass sie so viel haben und die anderen so wenig. Also die leben mit unfassbar schlechtem Gewissen, rechtfertigen das damit teilweise, dass ja, sie kümmern sich nicht um die Menschen, die jetzt leben, sondern sie kümmern sich darum, dass in 1000 Jahren überhaupt noch Menschen leben werden. So, also das so lügen sie sich das selber zurecht. Long-Termism nennt man das, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie können wir denen helfen? Weil die wollen ja auch ein gelingendes Leben und ich glaube, über 500.000 Euro Jahreseinkommen steigt die Zufriedenheit nicht mehr. Und mein Ansatz wäre, man müsste eigentlich Vermögenssteuern, also Reichensteuern, müsste man eigentlich als Sozialhilfe sehen. Weil wir reden über das Soziale, als wäre das Barmherzigkeit. Dabei sozial bedeutet ja, wir leben in einer Gruppe, Punkt. Und irgendwie sind die so außen vor. Und dort ist es ja nicht schön. Man möchte ja nicht allein sein. Und darum wäre mein Ansatz, dass man sie von ihrer Last befreit und sie wieder in die Gesellschaft integriert. Und ich interpretiere dieses Auftreten, dieses viele sich auch in die Politik einbringen und so, das interpretiere ich so als Hilfeschrei ein bisschen. Und ich finde, dass es unsere humanistische Pflicht ist, die Hand auszustrecken und ihnen zu helfen. Also wie gesagt, Reichensteuer ist Sozialhilfe für Milliardäre, das ist mein Angebot.
Und mit diesem schönen Vorschlag für die Wirtschaftspolitik beenden wir den Podcast. Vielen Dank, José Arachilla, fürs Dabeisein.
Ich danke für die Einladung, es war sehr interessant.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.